Anstatt hinterher zu hecheln und sich zu erschöpfen, ist es wichtig, Pausen einzuplanen im Alltag. Wenn ich zum Beispiel merke, meine To-Do-Liste, die ist randvoll, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir, dass ich trotzdem die Pausen darüber nicht vergesse. Denn nur wenn wir einigermaßen regeneriert sind, erholt, sind wir auch leistungsfähig. Wie geht jemand Probleme an? Das strahlt dann quasi aus in die gesamte Organisation. Und davon ausgehend spielt natürlich auf jeder Ebene die Führungskraft eine Rolle.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Eva Asselmann. Eva ist Psychologieprofessorin mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung, Stress und Selbstwirksamkeit. Sie erforscht, wie Menschen, aber auch Führungskräfte in unsicheren Zeiten handlungsfähig bleiben und zugleich auch resilient mit Druck umgehen können. In ihrem Buch mit dem Titel Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden, verbindet sie psychologisches Wissen mit alltagsnahen Strategien. Von Eva wollte ich deswegen mal wissen, warum sich gerade so vieles nach too much anfühlt und was dieses Gefühl mit unserer Psyche, mit unserer Arbeitswelt, aber auch mit unserer Art und Weise der Führung macht. Wir sprechen darüber, wie Selbstwirksamkeit entsteht und warum sie für Führung heute so zentral ist, als Gegengewicht zu Ohnmacht, aber auch zu endlosen Grübelschleifen. Wenn du herausfinden willst, wie du in Zeiten von Unsicherheit und Dauerveränderungen handlungsfähig bleibst und wie du auch als Führungskraft dein Team wieder in Stabilität und Bewegung bringst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor wir gleich starten, der Leading Well Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir hier haben, ist dein Support. Wir freuen uns deswegen immer, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und natürlich auch weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du hier reinhörst und auch unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Eva Asselmann. Hallo Eva, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich richtig, dass du heute dabei bist.
Hi Benjamin, ich freue mich auch.
Ja Eva, du hast ein Buch geschrieben. Ich will mal mit dem Titel einsteigen, weil ich finde, der trifft so ein bisschen für mich so ein Zeitgeistgefühl ziemlich, ziemlich stark einfach auf den Punkt. Du hast das Too Much genannt. Mal die erste Frage so in deine Richtung. Was fühlt sich denn gerade eigentlich in dieser Welt sich so ein bisschen zu viel an? Was ist too much? Was begegnet dir da immer wieder?
Ziemlich viel. Natürlich für viele Menschen zuallererst der eigene Alltag. Wir haben das Gefühl, es ist alles rasend schnell. Wir haben unheimlich viel zu bewältigen. Gleichzeitig in verschiedenen Lebensbereichen. Bei der Arbeit werden wir geflutet mit E-Mails, mit Anforderungen, mit Erwartungen. Aber auch privat, wir sind nicht nur Berufstätige, sondern gleichzeitig auch Mutter, Vater, haben alle möglichen anderen Verpflichtungen. Vieles ist gleichzeitig, vieles ist komplex. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Vieles scheint chaotisch, unsicher, unvorhersehbar. Und hinzu kommt natürlich auch diese Nachrichtenlage, dass wir den Eindruck haben, alles geht den Bach runter. Eine Katastrophe jagt die nächste und viele von uns haben das Gefühl, Mensch, was tue ich hier eigentlich? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wo sind wir denn hier gelandet? Es ist einfach zu viel, Tag für Tag.
Ich glaube, es können alle extrem gut nachvollziehen und dann habe ich gleichzeitig auch so das Gefühl, so ein paar Themen sind wahrscheinlich auch so altersabhängig, ne? Also ich würde auch sagen, ich befinde mich auch gerade so in dieser typischen Rush-Hour des Lebens. Kleine Familie, im Job passiert so einiges. Man probiert auch die größere Familie noch alles ein bisschen im Blick zu behalten. Gleichzeitig hat man vielleicht Hobbys, Freunde und Co. Und das ist dann am Ende ganz schön viel. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, ne, für jüngere Generationen, ältere Generationen sehen die Themen vielleicht teilweise ähnlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Was ich ganz spannend finde, vielleicht mal so diese Kohorten- und Generationslogik so ein bisschen ausgeblendet. Hast du so generell das Gefühl, es hat sich in der Gesellschaft, in der Welt in den letzten Jahren etwas grundlegend verändert, dass so dieses Gefühl von zu viel rechtfertigt, oder war es irgendwie schon immer zu viel für Menschen, die einfach viel zu tun hatten? Ne? Also wenn ich jetzt überlege, so die Rush-Hour-Generation, die haben wahrscheinlich schon immer gesagt, es ist zu viel. Ist es nochmal mehr geworden? Ist es nochmal spürbar, fühlbar mehr geworden? Was ist das zu viel eigentlich?
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Ebenen, auf denen man antworten könnte. Natürlich waren auch frühere Generationen gestresst, wenn wir uns jetzt zum Beispiel unsere Großeltern angucken, die den Ersten, Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Das war natürlich stressig für die, aber es war eine ganz andere Art von Stress. Was wir in den letzten Jahren vermehrt erleben, ist dieser Stress durch die Digitalisierung, jetzt durch KI. Das sind ja so Brandbeschleuniger, also grundlegende Entwicklungen, die unsere Taktung im Alltag einfach nochmal massiv beschleunigt haben. Und wenn wir uns das historisch anschauen, dann kam so die erste Welle schon vor einiger Zeit, nämlich mit der Industrialisierung, wo sich zum ersten Mal sehr spürbar der Alltag abgekoppelt hat von unserer Biologie. Auf einmal wurde das Leben nicht mehr getaktet durch Licht und Dunkelheit, sondern durch Maschinen, durch Schichtpläne, durch Stechuhren, also sehr viel Taktung, Dinge sollten schnell und effizient erfolgen. Dann gab es immer weiter technologischen Fortschritt, zum Beispiel durch das Fernsehen, der die Welt in unser Wohnzimmer gerückt hat, oder auch durch Auto und Flugzeug, wodurch wir sehr viel schneller reisen können. Also diese ganzen Sprünge. Und durch das Internet, die Digitalisierung, hat sich unser Alltag dann noch einmal massiv gewandelt durch das Smartphone. Wir sind immer überall erreichbar. Wir sind alle extrem flexibel. Wir können kommunizieren in Echtzeit mit der ganzen Welt. Das birgt unendlich viele Chancen für die Welt, für jeden Einzelnen, auch für die Arbeitswelt. Aber es birgt eben auch Herausforderungen, gerade für uns, wie wir da psychologisch mithalten können.
Ich finde, mithalten können ist eine schöne Formulierung, weil das, was man auch merkt, ist auf der einen Seite zu viel, aber es ist auch immer schneller. Ne? Also das, was du beschreibst, ist ja die Wege werden gefühlt kürzer durch, wir können viel auf Knopfdruck erledigen, was früher vielleicht einfach eine Zeit gebraucht hat, eine Zeit, bis wir eine Antwort bekommen haben, bis der Brief bei uns war, bis das Paket angekommen ist. Also irgendwo lag immer mehr Zeit dazwischen. Und auch diese Beschleunigung ist bestimmt etwas, was so zu diesem Gefühl, das zu viel beiträgt. Also so zu viel parallel, auch diese Gleichzeitigkeit, die ich sehr, sehr stark bei dir raushöre. Ich frage mich, was ist denn so unser menschlicher Reflex, damit umzugehen? Also wenn wir jetzt merken, es beschleunigt sich alles, wir haben so viel parallel auf dem Tisch, welche Reaktion hat da der Mensch eigentlich drauf? Haben wir da schon eine adäquate Reaktion drauf? Wie nimmst du das wahr?
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Stress. Es gibt nicht die eine Reaktion. Generell sind wir Menschen aber bestrebt, Kontrolle zu halten über uns, über unser Leben, über die Zukunft. Einfach weil das evolutionär adaptiv war. Wer antizipieren konnte, wo eventuell ein Raubtier lauerte, die giftige Pflanze, Gefahr, der hatte einen Überlebensvorteil, weil der sich schützen konnte. Und genau das versuchen wir natürlich immer noch. Wir versuchen, die Dinge in den Griff zu bekommen, sie zu kontrollieren. Und im Worst Case hecheln wir hinterher, wir gönnen uns gar keine Pause mehr, wir fühlen uns immer erschöpfter, dadurch immer überforderter. Und dann kann es passieren, dass wir in so eine Abwärtsspirale geraten.
Wenn man jetzt so diesen Kontrollreflex mal so auf den aktuellen Alltag überträgt, also ich stelle mir jetzt gerade vor, viele, die zuhören, sind Führungskräfte oder beschäftigen sich zumindest auch mit der Zukunft der Arbeit, vielleicht auch so aus einem Personalkontext kommen und haben natürlich auch sehr, sehr viel diese Veränderungsgeschwindigkeit auf dem Tisch. Da wird umstrukturiert, da wird neu sortiert, da kommen neue Technologien, da wird automatisiert. Also auch da, glaube ich, passiert ganz, ganz viel parallel und sehr, sehr geballt, gerade auch in vielen Unternehmen. Wie äußert sich da so ein Kontrollreflex? Woran kann man diesen Kontrollreflex vielleicht auch beobachten?
In vielen Unternehmen ist ja aktuell ein Thema gerade die Unvorhersehbarkeit. KI wird extrem viel wandeln in der Arbeitswelt. Sprich, wir fühlen uns unsicher. Wir wünschen uns eigentlich, die Zukunft besser vorhersehen, die Dinge kontrollieren zu können. Und was häufig passiert ist, dass wir verharren, dass wir Entscheidungen aufschieben, dass wir versuchen, noch mehr Informationen reinzuholen, bis sich alles vermeintlich sicher fühlt. aber dieser Punkt, den erreichen wir nicht. Ja, und es kann dann passieren, dass wir feststecken, dass wir uns nicht mitbewegen mit der Zeit und uns so im Klein-Klein des Alltags verstricken und nicht mehr hinterherkommen.
Also so ein bisschen festhalten, ne? Festhalten am Alten oder festhalten an den Dingen, die ja wir vielleicht irgendwie probieren können, festzuhalten. Ich habe da irgendwie gerade auch so dieses Bild von Back to Office so ein bisschen auch im Kopf, ob das auch so eine Form von Kontrollreflex ist. Wir probieren, so die alte Bürowelt festzuhalten, solange wir sie festhalten können, weil uns gibt das ein Gefühl von Kontrolle über ein Team, Kontrolle über eine Organisation. Wenn wir sehen, hier sitzen unsere Schäfchen, die arbeiten zumindest. Ob das am Ende so produktiv ist, ist natürlich auch immer die Frage. Und ich finde, einen ganz, ganz spannenden Punkt aber, den du beschrieben hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch gerade so psychologisch ein besonderer Knackpunkt ist. Wenn wir einerseits merken, wir kommen in so einen Kontrollreflex, wir wollen Sicherheit dadurch für uns schaffen, vielleicht auch für andere schaffen, aber eigentlich gelingt das nicht. Ne? Also es gleitet uns immer wieder aus.
Mhm.
Was macht das eigentlich so mit uns? Also wozu führt das? Ne? Halten wir immer noch mehr fest? Probieren wir uns noch mehr dran zu klammern? Oder wären wir da ohnmächtig? So wozu führt das, wenn so diese Sicherheit trotz Kontrollreflex eigentlich nicht gelingt?
Das kann ganz unterschiedliche Folgen haben. Wir wissen zum Beispiel aus der klinischen Psychologie, dass dieses Gefühl von Kontrollverlust zu ganz vielen unterschiedlichen mentalen Problemen führen kann, also auch zu Reaktionen natürlich auch im Arbeitskontext. Ein Kontext, hatte ich gerade schon gesagt, ist dieses zwanghafte sich festkrallen, alles kontrollieren, zwanghaft optimieren wollen, dass wir letzten Endes dann aber uns zu sehr darin verstricken und nicht zu Potte kommen, wenn man so will. Was auch passieren kann, ist, dass man kompensiert versucht, diesem Stress Herr zu werden, indem man zum Beispiel Substanzen konsumiert, mehr trinkt, mehr isst, Dinge exzessiv werden. Und dann kann es auch passieren, dass wir uns extrem viele Sorgen machen, weil wir versuchen, durch diese Ängste, dieses Nachgrübeln, dass sich Sorgen um die Zukunft vermeintliche Probleme vorwegzunehmen und sie dadurch kontrollierbar, beherrschbar zu machen. Und es kann passieren, dass wir einfach resignieren, dass wir das Gefühl haben, ich komme hier eh nicht hinterher, was soll ich mich eigentlich noch anstrengen? Und dann morgens regungslos liegen bleiben oder kaum in die Gänge kommen, uns immer schwerer aufraffen können, überhaupt noch etwas zu tun für die Arbeit, weil wir das Gefühl haben, mein Handeln bewirkt sowieso nichts, das ist doch alles sinnlos.
Ich glaube, so dieses Gefühl, mein Handeln bewirkt doch sowieso nichts. Es fühlt sich sinnlos an, es fühlt sich schwer steuerbar oder kontrollierbar an. Das liegt wahrscheinlich nicht mal nur so sehr bei Führungskräften. Im Zweifel nehmen die es auch in ihren Teams wahr. Ne? Also es ist zumindest auch etwas, was ich häufig gespiegelt bekomme, auch wenn ich so Teams begleite. Dieses Gefühl, wir setzen uns hier ganz, ganz viel für sehr unterschiedliche Themen ein. Wir wollen Veränderungen voranbringen, aber am Ende Fortschritte sehen wir nicht. Am Ende sehen wir nicht, dass es uns etwas bringt, dass es so eine Organisation voranbringt, dass es uns in eine bessere Zukunft verhilft. Und ich finde, dass da so ein Gefühl der Ohnmacht meistens gar nicht so weit weg ist. Und das Spannende finde ich aber so, wie wir drüber sprechen, was ist denn der Ausweg eigentlich? Ne? Also wir merken ja, dieses too much, dieses zu viel, könnte ja natürlich im besten Fall wie so eine Art Schieberegler sein, den wir mal hoch und runter schieben können. Aber vermutlich, wenn wir jetzt in den Zeitgeist gucken, wird er wahrscheinlich nur automatisch mehr und mehr und mehr werden. Ne? Mehr Veränderung, mehr Umbruch, mehr Geschwindigkeit, gerade durch KI und Co. Das bedeutet, von außen wird dieser Schieberegler wirklich in alle Unendlichkeit wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Wie finden wir trotzdem Umgang damit? Wie klammern wir nicht und verlieren gleichzeitig dann doch die Kontrolle und kommen in so ein Gefühl der Ohnmacht, sondern wie schaffen wir vielleicht da einen gesunden Umgang auch mit diesem zu viel, mit dieser Beschleunigung? Welche Tipps hast du da?
Also eine wichtige Erste-Hilfe-Strategie ist erstmal diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Anstatt hinterher zu hecheln und sich zu erschöpfen, ist es wichtig, Pausen einzuplanen im Alltag, wenn ich zum Beispiel merke, meine To-Do-Liste, die ist randvoll, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir, dass ich trotzdem die Pausen darüber nicht vergesse, denn nur wenn wir einigermaßen regeneriert sind, erholt, sind wir auch leistungsfähig. Und es bringt nichts, wenn wir uns immer weiter ausbrennen, völlig erschöpfen, dann werden wir auch nichts hinbekommen. Das ist wie wenn du versuchst, mit einem fast leeren Gerät, wo der Akku gar nicht aufgetankt ist, irgendwas hinzubekommen. Da fehlt einfach die Power. Das ist ganz wichtig für uns und wir vergessen das gerade, wenn wir gestresst sind, häufig und denken, wir dürfen keine Pause machen. Gerade dann ist sie aber umso wichtiger. Und dann ist es wichtig, den Fokus mal wegzubewegen von den Schwächen, den Problemen, den großen Zukunftsfragen, die uns alle rumtreiben, hin zum Hier und Jetzt. Was ist eigentlich jetzt gerade hier um mich herum? Was ist der nächste kleine Schritt, den ich hier und jetzt gehen kann? Das zu planen, ganz klein, ohne dass wir uns überfordern und das auch wirklich wahrzunehmen. Ich habe diese eine kleine Sache jetzt geschafft und von da mache ich weiter Schritt für Schritt, peu à peu. Und darüber hinaus ist dieser Stärkenfokus enorm wichtig. Wir krallen uns ja gerne fest an Problemen, an Schwierigkeiten, an den Unwägbarkeiten der Zukunft. Auch das ist evolutionär, dass wir einfach deutlich stärker bei Negativen anspringen als bei Positiven. Es hilft ungemein, sich neben den Risiken auch die Chancen anzuschauen, die zum Beispiel KI die Zukunft bereithält und sich zu überlegen, wie kann ich die denn mitnehmen? Gleichzeitig auch bei uns nicht nur auf die vermeintlichen Schwächen, Makel, Fehler zu schauen, sondern auch auf die Ressourcen, die Stärken. Was kann ich eigentlich besonders gut? Was zeichnet mich aus? Worin gehe ich auf? Und wie kann ich das noch mehr nutzen und einbringen in meinen Alltag?
Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der HR-Anbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht, und zwar ihre Mitarbeitenden. Und genau da möchte ich einmal kurz andocken. Stell dir doch mal ehrlich die folgende Frage. Wäre unser Unternehmen in 3 Jahren noch wettbewerbsfähig, wenn wir bei People-Themen einfach so weitermachen wie heute? Wenn dich diese Frage kurz schlucken lässt, dann bist du auf jeden Fall nicht allein. Personio hat dazu einen kostenfreien Leitfaden entwickelt, der auf 14 fundierten Seiten zeigt, wie Unternehmen HR-Kompetenz auf Führungskräfte verankern können. Es geht darum, welche People-Kompetenzen Führung wirklich braucht und wie es auch gelingen kann, diese Fähigkeiten natürlich im Unternehmen zu implementieren. Du erhältst klare Checklisten, einen Überblick der wichtigsten HR-KPIs, aber auch spannende Insights von Expertinnen wie Laura Bormann und Anahita Toms. Den Leitfaden kannst du direkt kostenfrei downloaden unter www.personio.de/leadingwell. Folge dazu einfach dem Link in unseren Shownotes. Von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für alle, die Führung zukunftsfähig denken wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge. Ich habe mich gefragt, weil auch hier Leading Well, wir sprechen viel über Führung, wir sprechen auch viel mit Führungskräften immer wieder und ich weiß, dass sehr viele Führungskräfte zuhören, die für sich selber natürlich überlegen, was kann ich machen, um so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu kommen, aber die natürlich insbesondere auch diese Fragestellung immer wieder auch in Richtung ihrer Teams sich fragen, ne? Also was kann ich selber tun aus meiner Führungsrolle heraus, um andere Menschen dabei zu unterstützen, in so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu kommen, insbesondere in diesen Zeiten der Ohnmacht und des Kontrollverlusts. Vielleicht, um da mal reinzugehen, erstmal, was ist denn Selbstwirksamkeit? Wie würdest du das beschreiben? Was verbindet sich dahinter? Und woran merke ich vielleicht auch, oder woran merkt auch so eine Person, dass sie selbstwirksam ist?
Selbstwirksamkeit meint das Vertrauen, dass ich etwas bewirken, handeln kann. Und man kann das einmal sehr spezifisch auffassen. Zum Beispiel, wenn ich nächste Woche einen Vortrag halten soll vor meinem Team, gehe ich davon aus, dass ich dazu in der Lage bin, dass ich mich adäquat vorbereiten und erfolgreich diesen Vortrag dann auch halten kann. Und man kann das groß auffassen über alle Lebensbereiche, Situationen hinweg. Bin ich jemand, der generell davon ausgeht, dass ich mit Problemen, Schwierigkeiten umgehen kann und dass ich mein Leben gestalten kann, dass ich nicht einfach nur passiv reagiere, sondern handlungsfähig bin, nicht fremdgesteuert, sondern jemand, der aus eigener Kraft heraus agiert. Und wir gehen davon aus, dass Selbstwirksamkeit auf 4 Quellen fußt und genau diese Quellen können wir nutzen bei uns selbst, aber auch um Teams zu motivieren, um sie zu fördern in ihrer Selbstwirksamkeit. Der allerwichtigste Pfeiler oder die wichtigste Quelle ist die eigene Erfahrung in der Vergangenheit. Wenn wir mal bei dem Vortrag bleiben, dann bin ich wahrscheinlich eher überzeugt, dass ich das hinbekomme, wenn ich auch in der Vergangenheit schon erfolgreich Vorträge gehalten habe. Wenn ich gemerkt habe, Mensch, das floppt bei mir immer, das wird total peinlich, die totale Blamage, werde ich da wahrscheinlich nicht so sehr vertrauen. Wenn ich hingegen schon positive Erfahrungen gemacht habe, dann bin ich da selbstsicherer, ruhiger, gelassener, zuversichtlicher. Entsprechend ist es wichtig, den Blick darauf zu lenken, was habe ich eigentlich in der Vergangenheit schon geschafft? Was war gut? Was habe ich hinbekommen? Auf welche Erfolge bin ich stolz? Was kann ich ganz besonders gut? Wie kann ich genau darauf aufbauen? Das kann ich bei mir selbst machen. Ich kann aber natürlich auch Mitarbeitende ermutigen, dass sie immer wieder auf ihre eigenen Stärken schauen. Unter anderem, indem ich nicht nur Fehler rückmelde, das machen wir ja gerne mal, weil es geht immer darum, Fehler auszumerzen, noch effizienter zu sein bei der Arbeit, sondern es ist ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, was war denn gut? Was hat die Person schon gut gemacht? Worauf kann sie stolz sein? Was sind wichtige Meilensteine? Auch das rückzumelden, das ist nicht einfach nur sinnloser Ballast, sondern etwas, was unmittelbar einfließt in die Motivation, damit Mitarbeitende sich einbringen, sich selbst vertrauen, leistungsfähig bleiben. Dann die zweite.
Wenn ich da mal kurz reinspringe, ich finde, weil ich auch gerade, ich habe so diesen Kontext auch vor Augen, du hast gerade auch über Präsentation halten, ne? Also es gibt ja ganz viele Kontexte, wo ich als vielleicht einzelne Person merke, ich habe ein Thema, was mich ein bisschen herausfordert oder wo ich mich nicht ganz sicher fühle, wie gehe ich damit um? Und gleichzeitig habe ich auch wieder gedacht, so der größere Kontext auch, den ich häufig erlebe in einem Team, was gerade mit einer Veränderung zum Beispiel umgeht, wo man merkt so, hey, durch KI verändert sich gerade viel, Umstrukturierung und Co. oder wir wissen gar nicht, ist das machbar, schaffen wir das, die nächste Transformation? Auch in dem Kontext dachte ich gerade, passt das natürlich richtig, richtig gut. Ja? Also für so eine Gemeinschaft, weil auch so eine Gemeinschaft stellt sich ja die Frage, ist das irgendwie machbar? Ne? Werden wir da, haben wir die Kompetenzen am Ende dafür? Und dieses Bestärken der eigenen Erfahrungen, der vielleicht ja auch Potenziale, die schon da sind, die auch in dem Sinne uns auch dieses Gefühl geben, dieses Sicherheitsgefühl geben, ja, es ist machbar mit dem, wovon wir zehren können, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Und gleichzeitig, und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, gibt es ja bestimmt auch Momente, wo wir merken, wir können gar nicht unmittelbar auf so eine gute, positive Bewältigungserfahrung zurückgreifen. Also vielleicht gab es auch viel Change oder vielleicht gab es auch persönlich Erfahrungen, die einfach gar nicht positiv waren. Ne? Kann man da auf stellvertretende, andere Erfahrungen zurückgreifen, die mich da trotzdem bestärken? Was würdest du da empfehlen, wenn wir so das Gefühl haben, so ein richtig positives Beispiel kann ich da jetzt gar nicht so hervorlocken? Wie gehen wir damit um?
Ja, also ich kann den Blick natürlich auf Role Models lenken, das wäre jetzt der nächste Schritt, die stellvertretende Erfahrung. Aber gerade bei Misserfolgen ist auch immer wichtig, welche Perspektive habe ich darauf? Und da unterscheiden wir häufig zwischen einem Fixed Mindset. Das sind Leute, die davon ausgehen, Charaktereigenschaften sind in Stein gemeißelt. Sprich, wenn ich einmal so richtig verkacke, dann bleibt das auch dabei. Dann ist das einfach ein Indikator dafür, dass ich es nicht drauf habe. Und wir haben demgegenüber das Growth Mindset. Da gehen wir davon aus, Kompetenzen, Stärken kann man entwickeln, verändern. Sprich, wenn ich einmal etwas verhaue, dann kann das ja auch ein Learning sein, dass ich es beim nächsten Mal besser mache. Und dieser Umgang, der ist sehr viel hilfreicher natürlich, um mich weiterzuentwickeln. Denn eigentlich sind Misserfolge und Fehler sind die Motoren von Wachstum. Nur wenn wir scheitern, wenn wir Fehler machen, können wir uns dadurch weiterentwickeln. Wenn ich mich auf dem Terrain bewege, wo ich alles sowieso super kann, dass gar keine Fehler geschehen, dann entwickle ich mich auch nicht weiter. Und diese Haltung, die dürfen wir auch als Teamleader an das Team weitergeben. Stichwort Fehlerkultur, wie gehen wir denn damit um? Und da ist es hilfreich, offen, transparent über Fehler zu sprechen. Nicht, wie schlimm das ist und wie sehr da jetzt ein Einzelner gefailt hat, sondern mit dem Blick darauf, was lernen wir daraus, was kann man beim nächsten Mal besser machen und inwiefern ist das ein Lernpotenzial für uns?
Das bedeutet auch, also so ein Growth Mindset, ein bisschen diese Wachstumsorientierung ist auch etwas, was eine einzelne Person annehmen kann und wo ich vielleicht auch als Führungskraft in dem Sinne auch vielleicht ja gut daran tue, das selber so ein bisschen vorzuleben? Ist das so ein Ansatz, den du empfehlen würdest? Gerade wenn es darum geht, so Menschen tatsächlich in so ein positives, entwicklungsorientiertes Mindset zu bringen?
Ja, total. Viele Führungskräfte gehen davon aus, dass sie selbst der Starke sein müssen, sich keine Fehler erlauben dürfen und auch anderen gegenüber Schwächen, Fehler gar nicht zugeben dürfen und das eher versuchen sollten, das zu kaschieren. Ich halte das für keine sinnvolle Strategie. Man kann ruhig offen zugeben und sagen, Mensch, hier, das haben wir nicht so ideal gemacht oder beim nächsten Mal würde ich das anders entscheiden aufgrund der und der Punkte. Das signalisiert eigentlich Stärke, dass ich auch jemand bin, der mit Fehlern umgehen kann und ist eine Vorbildfunktion für das Team. Und damit sind wir auch schon bei dem zweiten Punkt, nämlich der zweite ganz wichtige Einflussfaktor auf die Selbstwirksamkeit sind Vorbilder, Role Models, Personen, an denen ich mich orientieren kann. Und besonders einflussreich sind da Menschen, die uns ähnlich sind. Also nicht der Superstar, der ganz, ganz weit von mir selbst weg ist, dass ich mich sowieso gar nicht mit dem auf einer Ebene fühle, sondern bei jemandem, wo ich das Gefühl habe, der spielt in derselben Liga wie ich. Und das, was der kann, kann ich potenziell auch. Und da kann ich mich dann inspirieren lassen, wie geht denn dieser andere um? Mit Fehlern, mit Scheitern, mit Rückschlägen, mit neuartigen Herausforderungen und so weiter. Und als Führungsperson kann ich natürlich versuchen, ein Role Model zu sein für mein Team.
Also würdest du schon sagen, eine Führungskraft in dem Sinne hat schon, ist schon noch in so einer Reichweite im besten Fall, dass das auch durch dieses Vorleben, durch dieses Role Modeling tatsächlich diese Wirkung entfalten kann? Oder würdest du schon empfehlen, es macht eher Sinn, so ein bisschen Peers miteinander mehr zu vernetzen und da irgendwie zu gucken, so hey, wer ist da gerade auf einem ähnlichen Weg wie du oder hat da schon so einen Schritt gemacht, den du jetzt als nächstes tun wirst? Was sind so also deine Empfehlungen so? Was entfaltet da die meiste Wirkung?
Sowohl als auch, also man hat ja Role Models auf unterschiedlichen Ebenen, vielleicht ganz oben die CEO, wo sich jetzt einzelne Mitarbeiter nicht unmittelbar mit identifizieren, aber trotzdem sich ja auch inspirieren lassen von der Haltung, wie geht jemand Probleme an, das strahlt dann quasi aus in die gesamte Organisation. Und davon ausgehend spielt natürlich auf jeder Ebene die Führungskraft eine Rolle und spielen dann letztlich auch andere Mitarbeitende eine Rolle. Wenn ich es schaffe, mir ein Team zusammenzusetzen aus Personen, wo jeder eine gute Stärke mitbringt, dann können die sich im Idealfall gegenseitig bestärken. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich als Führungskraft häufig für die Menschen, die so in Anführungszeichen eine Ebene unter mir sind, oft unmittelbar die Inspiration, weil viele sich ja schon wünschen, zukünftig aufzusteigen und dann vielleicht die Rolle zu bekleiden, die ich gerade bekleide.
Ich überlege gerade, wie positiv so ein bisschen dieses Gefühl ist, was ausgelöst wird bei einer Führungsperson, wenn man so drüber nachdenkt, ich bin Vorbild oder Role Model in dem Sinne für mein Team. Ne? Ist das etwas, was ich natürlicherweise gut und gerne übernehme oder ist es vielleicht was auch ein bisschen Druck auslösen kann und mich vielleicht auch dann wieder verkopft überlegen lässt, so wie verhalte ich mich jetzt gerade? Hast du vielleicht noch so einen Tipp, wo du sagen würdest, um in so ein vielleicht natürliches Role Modeling auch zu kommen als Führungsperson. Worauf kann man so achten? Was ist das, worauf es vielleicht wirklich ankommt, um am Ende, ne, wir sind ja auch wieder beim Thema Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, auch tatsächlich diese positiv aufgeladene, vielleicht tatsächlich so ein bisschen authentische, stellvertretende Erfahrung auch ermöglichen zu können?
Also Authentizität spielt da natürlich eine Rolle. Role Model sein heißt nicht, ich bin perfekt, ich mache alles super, sondern es ist eben auch dieses erfolgreiche, authentische Fehlermanagement. Ich darf Fehler machen, wie gehe ich denn damit um? Und ich kann versuchen, eine Haltung zu verkörpern gegenüber meinem Team, die ich als wünschenswert, als konstruktiv erachte. Also nicht, dass ich jetzt meine gesamten Zukunftssorgen, alles das, was mir gerade Sorge bereitet, dass ich das eins zu eins übertrage auf mein Team und denen sage, wie schlimm die Welt ist und wie furchtbar die Zukunft, sondern dass ich versuche, das so ein bisschen konstruktiv zu framen. Was sind vielleicht Risiken, die wir im Blick behalten sollten? Was sind aber auch Chancen, die wir angehen können, die wir nutzen sollten, um da so einen entsprechenden, ja, Tone zu setten, eine Atmosphäre zu kreieren, wo jeder Einzelne wirksam sein kann. Auch, dass ich jetzt nicht hingehe und meine ganzen Launen an den Leuten auslasse und die dann vielleicht noch fertig mache für das, was sie versehentlich falsch gemacht haben, sondern dass ich versuche, konstruktiv zu bleiben. Fehler zwar aktiv anzusprechen, aber einzelne Leute auch nicht fertig zu machen, sondern die zu ermutigen. Also wir sprechen häufig auch von psychologischer Sicherheit, eine Atmosphäre zu kreieren, wo sich einzelne Personen sicher fühlen, Fehler zu machen, zu lernen, Dinge auszuprobieren, kreativ zu sein, zu erschaffen. Und wir wissen, dass eine solche Atmosphäre dazu beiträgt, dass Einzelne bereit sind, sich einzubringen, kreativ zu werden und über sich selbst hinauszuwachsen.
Total gut. Und ich finde auch diese Verknüpfung von psychologischer Sicherheit hin zu einer Person, die es auch selbst vorlebt, diese, nennen wir es vielleicht auch mal, Offenheit, Verletzlichkeit, Aufrichtigkeit, die dahinter steckt, das ist schon total wichtig. Ne? Da habe ich manchmal auch so das Gefühl, dass das so ein bisschen unterschätzt wird, dass es tatsächlich eine Führungskraft schon immer braucht, die auch selbst bereit ist, diese ersten Schritte zu machen. Ne? Ich kann es nicht von anderen erwarten, irgendwie ihr Herz auszuschütten, wenn ich selber mich total zurückhalte und mauere. Ne? Von daher, dass dieses Role Modeling, dieses stellvertretende Erfahrung macht da schon sehr viel Sinn. Eva, wir haben zwei Punkte haben wir jetzt schon einmal abgearbeitet. Ne? Großer Kontext, Selbstwirksamkeit stärken. Du hast gesagt, es braucht im besten Fall einen Zugang zu eigenen Bewältigungserfahrungen. Wir haben jetzt über Role Modeling, stellvertretende Erfahrungen auch gesprochen. Was hilft noch, um Selbstwirksamkeit zu stärken?
Der dritte Punkt ist die verbale Ermutigung. Also, dass ich Menschen habe, die an mich glauben, die mich bestärken, die mir gut zureden, gerade dann, wenn ich an mir selbst zweifle. Also jemand, der felsenfest davon überzeugt ist, Mensch, ich glaube, du wirst es schaffen, diesen Vortrag zu rocken, weil vor 2 Monaten hast du das auch schon super gepitcht im Teammeeting. Also jemand, der wirklich an mich glaubt und mich das auch spüren lässt. Genau das ist natürlich ein Punkt, den wir super nutzen können als Führungskraft, dass wir Mitarbeitenden nicht nur feedbacken, was gerade problematisch ist, wo man noch nachjustieren muss und so weiter, sondern auch aktiv bestärkt. Was kannst du denn eigentlich? Was hast du schon erreicht auf deinem Weg? Welche Potenziale bringst du mit? Inwiefern sind die wertvoll für das Team? Das wirklich immer wieder feedbacken. Und das ist ein Punkt, der ganz häufig immer noch untergeht in Unternehmen, weil wir einfach so unpsychologisch auf die Sachebene schauen, weil so rein objektiv hat es ja jetzt keinen direkten Benefit, wenn ich jemandem Feedback, was er schon gut gemacht hat, sondern wir versuchen so ganz effizient die Fehler noch auszumerzen, Dinge weiter zu optimieren und so weiter. Aber psychologisch ist es eben ganz, ganz wichtig, sich auf das zu fokussieren auch, was schon da ist.
Ich habe mich gerade gefragt, ob dieses positive Bestärken von dem, was schon da ist, ob das tatsächlich so eine Ebene ist, wo du sagen würdest, okay, es geht wirklich um diese Ermutigung, diese, ich nenne es auch mal so, Ressourcenaktivierung, nochmal so ganz verstärkt. Und ob tatsächlich es auch eine Rolle spielt, das zu verknüpfen mit einem höheren Anspruch oder ob du sagen würdest, das eventuell tatsächlich an dieser Stelle gar nicht so sehr. Also mein Gedanke ist eigentlich, kann es sinnvoll sein, nicht nur positiv Stärken zu bestärken, sondern tatsächlich auch zu signalisieren, ich traue dir viel zu, auch wenn du es noch nicht bewiesen hast. Ne? Also ich habe hohe Erwartungen, ohne da jetzt aber einen negativen Druck auszulösen. Also ich würde sagen, es ist so eine Form von Zutrauen, ne? Nicht nur bestärken von dem, was da ist, sondern irgendwie auch darüber hinaus zutrauen, was ja manchmal tatsächlich aber auch ein bisschen Druck auslösen kannst. Wie würdest du das so einordnen an der Stelle?
Ja, beides existiert ja nicht nebeneinander, sondern ist unmittelbar miteinander verknüpft. Am hilfreichsten ist es tatsächlich, jemandem mehr zuzutrauen, als er jetzt gerade schon macht. Also da diese Entwicklung zu sehen, zu begleiten, auch anzustoßen, das aber auch zu begründen. Hey, ich habe jetzt gesehen, du hast A, B, C, D, E super gemeistert. Ich glaube, wir sind jetzt bereit fürs nächste Level und ich glaube, du wächst da hinein. Am Anfang ist es vielleicht noch nicht perfekt, aber ich traue dir das zu und das entsprechend zu begründen mit der Vergangenheit, was jemand schon geschafft hat.
Mhm. Finde ich einen total, total guten Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da viel, viel Kraft daraus entsteht, dann auch in diesem Moment. Du hast so dieses Bestärken, Hervorheben, auch, ja, vielleicht auch ein bisschen bestätigen von Stärken, von Fähigkeiten. Also es ist nicht so aus der Luft gegriffen, ne? Also weil manchmal habe ich ja sonst vielleicht das Gefühl, es ist schön, dass ich jetzt dieses Feedback bekomme, aber bin ich das eigentlich, über den du gerade sprichst, oder willst du mich jetzt hier in irgendeine Situation reinschieben? Ich will das ja fühlen, ne? Okay, nee, doch schon, irgendwie spricht die Person wirklich über mich. Aber so dieses, du kannst über die 2-Meter-Hürde springen, ne? So, das ist ja schon auch, manchmal brauchen wir das ja. Jemand, der dann sagt so, nee, komm, diese 10 Zentimeter, die schaffst, die bist du noch nicht gesprungen, aber ich weiß, dass du es kannst, ne? Du hast eine gute Technik. Du hast die 1,90, die hast du auch schon bewiesen, so, und let's go, so morgen springst du darüber, so. Und das gibt uns manchmal so den entsprechenden Kick. Aber ich glaube, dafür brauchen wir als Basis wirklich dieses, ich bin mir meiner Stärken auch bewusst, ne? Und ich kann auf die auch zugreifen. Ja. Total gut. Was ist der 4. Punkt? Was können wir noch tun, um Selbstwirksamkeit zu stärken?
Der 4. Punkt ist der Umgang mit dem Körper und mit Emotionen. Ganz häufig in so Leistungssituationen, zum Beispiel kurz vor dem Vortrag, merken wir ja, wie sich unser Körper verselbstständigt, wie wir auf einmal schwitzen, wie uns heiß und kalt zugleich wird, wie das Herz rast, wir vielleicht zittern, die Stimme schwach wird und so weiter. Und oft schließen wir dann von diesen körperlichen Signalen auf unsere Kompetenz und denken uns, Mensch, mein Körper, der signalisiert mir hier eigentlich gerade schon, dass ich es nicht packe und nicht dazu in der Lage bin. Und diese Interpretation blockiert dann natürlich die Leistung, bremst uns aus durch diese negative Erwartungshaltung, die Nervositätssymptome werden immer mehr und so weiter. Deutlich hilfreicher ist es in solchen Situationen, sich zu sagen, komm, es ist okay, mein Körper, der signalisiert mir hier gerade, dass ich angespannt bin, aber ich kann diesen Vortrag trotzdem halten, auch mit Angst, auch mit körperlichen Symptomen. Diese Akzeptanz führt häufig schon dazu, dass das Ganze weniger wird und uns nicht so ausbremst in der Situation. Und auch dazu gibt es ganz tolle Studien, zum Beispiel eine, wo man Personen gebeten hat, einmal sich zu sagen, das sind Anzeichen von Nervosität. Und in der anderen Gruppe, die sollten sich sagen, mein Körper, der macht sich hier gerade bereit für die besondere Leistung. Und diese Menschen in der 2. Gruppe, die haben deutlich besser performt, die reden freier, die singen sicherer, die leisten mehr in solchen angespannten Situationen. Und auch im Leistungssport wird das zum Beispiel genutzt. Athleten, die merken das ja auch bei Olympia, wenn die gleich lossprinten wollen, dass sie aufgeregt sind. Und da ist es hilfreicher, das zu deuten als mein Körper, der macht sich bereit. Ich bekomme hier gerade extra Energie. Und wenn wir so umgehen mit Anspannungen, mit Körpersymptomen, dann sind wir in der Regel leistungsfähiger. Also es geht darum, den Körper wohlwollend mitzunehmen, das auch zu akzeptieren, dass man nicht immer gleich leistungsbereit ist, auch ja, Gefühle zuzulassen. Oft sind das ja wichtige Signalgeber, anstatt das zu verteufeln, zu versuchen zu unterdrücken und so weiter.
Ich habe gerade auch dieses Bild vor Augen, weil du auch sagst, unterdrücken, ne? Wenn wir so diese Nervosität, diese Anspannung, dieses vielleicht Kribbeln in dem Moment, wenn wir es, glaube ich, probieren, zu lange dann runter zu drücken, dann kommt es so doppelt wieder hoch, ne? So dieser Ball, den man unter Wasser drückt, und er taucht dann auf einmal wieder auf. Und gleichzeitig, glaube ich, so ist manchmal wahrscheinlich gar nicht so, ja, ich weiß nicht, ne? Es ist auch so, dieses Akzeptieren ist ja etwas, was auch gar nicht so leicht ist. Also wirklich dann anzunehmen, it is what it is, und das ist ein Teil von mir, und ich muss das nicht von heute auf morgen wegradieren, sondern probiere irgendwo so eine freundschaftliche Verbindung zu der Nervosität zum Beispiel aufzubauen, ne? Oder zu der Anspannung, zu dem Stressmoment in dem Sinne. Warum ist das so wichtig, und hilft uns das vielleicht auch dafür, dass das irgendwann vielleicht auch weniger werden kann? Also wenn man jetzt mal so über Anspannung, Nervosität und Co. spricht?
Also gerade so Körpersymptome und auch Gefühle, die können wir nicht direkt steuern, nur indirekt durch Verhalten und durch Gedanken. Und wenn wir jetzt natürlich uns noch mehr unter Druck setzen und zusätzlich fertig machen, dann werden diese Symptome in der Regel noch mehr, weil ja der Druck, die Nervosität noch mehr ansteigt. Und in dem Moment, wo wir gelassen sind, wo wir uns das erlauben, entsteht Ruheraum, und die Körpersymptome können dann wieder abflauen. Und ganz häufig sind ja körperliche Signale oder auch Gefühle gar nicht schlecht. Auch negative Emotionen sind ganz wichtig als Richtungsgeber. Zum Beispiel, wenn ich bei der Arbeit merke, ich habe irgendwie gerade Angst vor der Situation, da droht irgendeine Gefahr. Dann kann ich mir überlegen, was droht denn da? Wie realistisch ist das, wenn das einträte? Wie könnte ich damit umgehen? Oder auch wenn ich merke, ich werde gerade wütend, ist das auch ein ganz wichtiges Signal, dass da jemand gerade meine Grenzen verletzt hat. Und ich muss den dann nicht direkt anschreien und ich sollte auch nicht direkt impulsiv eine böse E-Mail hinterher schicken, sondern erstmal mir überlegen, was passiert jetzt hier eigentlich gerade in mir? Und was will mir dieses Gefühl sagen? Was ist hier nicht okay? Dann kann man das abkühlen lassen, bis man wieder reaktionsfähig ist und dann ruhig sich überlegen, was wäre jetzt ein geschickter Schachzug, um den anderen nicht zu verprellen, um die Situation souverän und charmant zu lösen. Also Gefühle sind nicht unsere Gegner, sondern das sind ganz wichtige Signale und Wegweiser, die wir nutzen dürfen, auch bei der Arbeit.
Ich finde extrem schönen Gedanken. Was will mir das Gefühl eigentlich gerade sagen? Wie kann ich das deuten? Was kann ich mit der Information machen und was braucht es eigentlich jetzt auch? Ich hatte gerade auch so gedacht, wir sind ja in diesem Kontext gestartet, es ist zu viel und diese Welt fühlt sich manchmal zu viel an. Und dass auch dieses Beschleunigen, dieses Unvorhersehbare, dieses Unsichere wird vermutlich ja auch erstmal auf absehbare Zeit nicht weniger werden. Dementsprechend so mein Gefühl auch diese Fähigkeit der Regulation, dass das ja eigentlich mehr und mehr auch etwas wird, was wir brauchen, auch ganz alltäglich, ne? In dem Moment, wo wir merken, die Bahn fährt mal wieder nicht, weil irgendwo ein Streik ist, oder in dem Moment, wo wir merken, der nächste Veränderungsprozess kommt gerade bei mir durch die Abteilung und ich weiß gar nicht, ob wir morgen noch so arbeiten wie heute, bis hin zu, ich wollte einkaufen gehen und der halbe Supermarkt ist leer gekauft, weil morgen Schneechaos angesagt ist. Ne? Das sind ja ganz, ganz viele Momente, wo wir zumindest uns vielleicht mal ab und zu ein bisschen regulieren müssten. Hast du einen kleinen Ansatz, wie du selbst dich in solchen mal so Stressmomenten, Momenten des zu viels regulierst? Was kann man da tun? Was kann da helfen?
Ja, ganz wichtig ist dann natürlich Grenzen zu setzen und das auch erstmal so zuzulassen und zu akzeptieren. Häufig haben wir ja diesen Reflex, oh nee, ich bin jetzt gerade erschöpft und ich bin irgendwie konfus und jetzt muss ich mich aber fokussieren und warum will mein Körper nicht so, wie ich will und ich habe doch so viel zu tun und da. Das passiert mir auch in meinem Alltag, weil ich natürlich eng getaktet bin. Ich versuche manchmal, das zuzulassen und dann wirklich zu schauen, wo kann ich weniger machen, wo kann ich mir heute Raum suchen, damit ich regeneriere und damit ich wieder klar denke. Also ich versuche dann, mich nicht zu überfordern, mir zu sagen, so jetzt mache ich bewusst langsamer oder wenn ich mich nicht fokussieren kann, ich mache jetzt einen kurzen Spaziergang, 10 Minuten, gehe ich einmal um den Block, frische Luft, Tageslicht und versuche da wieder bei mir anzukommen. Ich gehe auch joggen regelmäßig, weil ich da gut körperlich, also es ist ein guter Gegenpol zu meiner geistigen Arbeit und ich versuche mir so Auftankinseln in meinen Alltag einzubauen, wo ich neue Energie bekomme. Ich treffe mich zum Beispiel sehr gerne mit Freunden zum Abendessen, dass man einfach reden kann über Gott und die Welt und wieder so ein bisschen zu sich findet und ja auch schöne Dinge in seinem Alltag hat. Denn gerade das Schöne, wo man das Beisammensein genießt, ist ja wichtig, denn unser Alltag, der besteht ja nicht nur aus Leistung, funktionsfähig zu sein, sondern wir alle wünschen uns ja letzten Endes ein erfülltes Leben. Und zwar nicht erst, wenn wir in Rente gehen, sondern schon während des Arbeitsalltags. Und da können wir hier und da auch mal Grenzen setzen, bewusst Nein sagen und versuchen, was kann ich denn vielleicht aussieben, was kann ich weglassen.
Sind richtig, richtig schöne Ansätze. Und ich dachte auch gerade so, das ist das, was ich an dem Thema so toll finde. Wir sprechen ja eigentlich erstmal über eine sehr globale Herausforderung, ne? Und die wirkt ja. Und manchmal fühlt sich das ja tatsächlich auch sehr, sehr erdrückend an, dieser Kontrollverlust. Wir fühlen uns vielleicht auch ohnmächtig in so einer Situation, wissen gar nicht so richtig, wie steuern wir jetzt da raus. Und gleichzeitig merkt man, dass Selbstwirksamkeit mit so vielen kleinen Momenten im Alltag zu tun hat, ne? Wo wir etwas für uns tun können, wo wir etwas auch für andere Menschen tun können, genauso aber auch in einer Gruppe. Und ich würde es für den Abschluss, um natürlich auch unsere Zuhörerinnen hier ein bisschen zu bestärken, ihnen etwas zuzutrauen und nochmal so vielleicht auch ein, zwei konkrete Gedanken noch mit an die Hand zu geben, ganz cool finden, wenn du vielleicht so ein, zwei Mini-Empfehlungen hättest, ne? Wenn jetzt hier Menschen zuhören, die sind selbst in der Führungsrolle oder interessieren sich für die eigene persönliche Entwicklung. Sie merken, ja, ich komme schon immer mal in diese Situation, wo es zu viel ist, oder ich begleite auch andere Menschen in diesem Kontext, wo ich dieses zu viel gespiegelt bekomme. Was können so ein, zwei Dinge sein, die man eigentlich direkt morgen mal ausprobieren kann, die, wo du auch sagst, so, das hat eine nachhaltige Wirkung, das kriegt man gut in den Alltag rein und es hat genau in diesem Kontext auch etwas, es kann auch wirklich so dieses Selbstwirksamkeitsgefühl sehr, sehr schön nochmal pushen.
Also einmal immer wieder kleine Pausen einplanen, hatte ich ja eben schon gesagt. Dann sich nicht zu viel vornehmen, genügend Puffer einbauen, etwa ein Drittel dürfen Puffer sein für Unvorhergesehenes. Kleine Schritte gehen und sich auch vergewärtigen, was habe ich denn heute schon geschafft? Nicht nur, was ist liegen geblieben, sondern was ist heute gelungen? Auch am Ende des Tages, was war heute gut? Was war positiv? Wo habe ich mich gefreut? Wo habe ich was genossen? Das kann der kurze Schnack auf dem Gang sein, das kann der Kaffee morgens sein, so ganz kleine Dinge, nicht nur fokussieren auf Probleme und Schwierigkeiten, sondern auch auf die Dinge, die unser Leben lebenswert machen. Und wenn wir das Gefühl haben, Mensch, das explodiert gerade alles in meinem Kopf, dann hilft es, Dinge aufzuschreiben. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne, die berühmte To-Do-Liste, sich einfach ein Blatt Papier nehmen und da alles draufschreiben. Dinge, die wichtig erscheinen, unwichtig, alles, was in unserem Kopf ist, was drängt, was aufploppt, das kann man auch jederzeit wieder ergänzen. Und dann können wir neben diese Liste an ganz vielen Stichworten, können wir uns drei Kreise einzeichnen. Einmal den zentralen Kreis, was ist jetzt unmittelbar wichtig, dringend, was steht jetzt an? Dann der mittlere Kreis, was sind Dinge, die wichtig sind, aber nicht heute? Und ganz außen dieser ganze Klein-Klein, das ganze Zeugs, was man getrost auch delegieren oder weglassen kann. Und das hilft uns einmal loszulassen, weil wir wissen, alles ist auf meinem Blatt Papier. Und das hilft uns auch zu ordnen und gezielt Prioritäten zu setzen. Denn wir alle müssen auswählen in unserem Alltag, sonst werden wir dem nicht mehr Herr. Und nur wenn wir auswählen, haben wir genügend Energie, Ressourcen für die Dinge, die wirklich wichtig und relevant sind. Und wenn wir uns da unsicher sind, was ist denn jetzt eigentlich wichtig und relevant, dann hilft es, das Leben von hinten zu denken. Also sich zum Beispiel mal vor Augen zu führen, wenn ich jetzt in 10 Jahren zurückblicke, welche von diesen Aufgaben sind dann wirklich relevant und was ist eher klein-klein, dass sich da niemand mehr dran erinnern wird. Denn in der Gegenwart wirkt alles ganz gleich wichtig und drängend und relevant. Aber mit Abstand betrachtet verlieren die Dinge ihre Dringlichkeit und der kleine Konflikt mit dem Mitarbeiter, da erinnert sich in 10 Jahren auch niemand mehr dran und dementsprechend ist es dann auch eher ja vertane Liebesmühe, sich daran aufzureiben, an Kleinigkeiten, an kleinen Dingen, die jetzt gerade groß wirken, langfristig aber eher klein sind.
Ich kann das mit dem Aufschreiben auch wirklich nur unterstreichen. Also ich merke auch für mich, wenn ich mich unsortiert fühle, wenn ich mich unklar fühle, wenn ich das Gefühl habe, auch da ist gerade irgendeine Emotion, die mich belastet oder fühle mich in meiner Situation vielleicht auch überfordert, da ist das Schreiben wirklich schon ein richtig gutes Ventil. Ich finde, den Unterschied, den es macht, für mich ganz persönlich auch gesprochen, ist, dass beim Schreiben ist sehr viel schwieriger, als in so Gedankenkreise zu kommen, ne? Weil du bist natürlich einerseits ein bisschen langsamer unterwegs, also du verlangsamst ja das Denken durch das Schreiben und du merkst ja, wenn du zu einem Punkt wieder irgendwie zurückkommst, ne? Und wieder das, was ja im Kopf dann immer passiert, so, dann hast du den gleichen Gedanken wieder. Und beim Aufschreiben klärt sich das irgendwie alles, ja. Ne? Und man sieht so Muster, man sieht, was ist gerade wirklich wichtig. Was wie so ein kleiner gedanklicher Prozess, der da entsteht. Also ich kann das auch wirklich nur empfehlen und mache das wirklich auch regelmäßig, insbesondere weil ich merke, so, ja, it's too much. Eva, für alle, die ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen wollen, du hast ein Buch dazu geschrieben, wo es genau um dieses Gefühl geht, too much, wo es auch sehr viel um das Thema Selbstwirksamkeit geht. Für wen ist das Buch? Was kann man da noch erwarten in dem Buch?
Das Buch ist für jedermann geeignet. Also ich bin ja Wissenschaftlerin von Hause aus. Das richtet sich aber nicht primär an Forschende. Es ist zwar alles basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Forschung, ist aber so geschrieben, dass da hoffentlich jeder was mit anfangen kann. Vom Hausmann bis zur Führungskraft. Alle Menschen, die im Alltag das Gefühl haben, Mensch, es ist zu viel, ich muss da irgendwie Ruhe reinbringen oder ich würde gern was anderes machen. Oder ich möchte auch einfach nur verstehen, warum ist denn eigentlich dieses Lebensgefühl so prominent? Warum nimmt das immer mehr zu?
Ich durfte schon ein bisschen rein schnökern und ich kann sagen, das ist wirklich so, es ist ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft, weil es so ein Gefühl ist, was sich so ein bisschen durch die Gesellschaft gerade durchzieht. Und weil ich finde, das auch eine Fähigkeit ist, die uns allen einfach irgendwo auch hilft im Leben und die eine schöne Stütze ist, ein bisschen mehr Selbstwirksamkeitsgefühl, wie man es auch nennen kann, in den Alltag zu bringen. Von daher vielen, vielen Dank für dein Wirken natürlich in der Hinsicht. Eva, vielen Dank auch für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Wirksamkeit mit deinem Buch, mit dem, was du tust und bis ganz bald.
Ich danke dir ebenfalls, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Benjamin.
Das war Leading Well, heute mit Eva Asselmann. Was bei mir aus diesem Gespräch heraus wirklich hängen geblieben ist, ist, dass dieses Too Much nicht nur ein individuelles Gefühl ist, es ist schon fast ein Symptom unserer Zeit. Und ich finde Evas Gegenentwurf ziemlich bodenständig, denn letztlich geht es um ganz alltägliche Dinge, die wir in unserem Einflussbereich tun können, die wir bewegen können. Uns Auszeiten zu nehmen, auch kleine Momente der Pausen, statt immer weiter durchzuziehen. Uns auf Minischritte zu konzentrieren, statt in die Überlastung und Überforderung immer wieder zu gehen. Mehr und mehr unsere Stärken, auch die Stärken anderer Personen, ins Zentrum zu rücken, anstatt immer nur das Defizit zu sehen. Genau das sind Dinge, die im Kleinen unsere Selbstwirksamkeit stärken können. Also das Vertrauen aufbauen, dass wir wirklich etwas bewirken können, auch wenn die Welt um uns herum sehr laut, sehr unsicher und sehr dynamisch ist. Deswegen meine Einladung heute mal an dich. Frage dich doch mal ganz konkret für dich selbst oder vielleicht auch für dich in deiner Führungsrolle, was denn so ein kleiner Schritt, den du tun kannst für mehr eigene Selbstwirksamkeit oder auch um die Selbstwirksamkeit in deinem Umfeld zu stärken. Vielleicht beginnt es wirklich mit einem Blick auf deine Stärken. Was hast du selbst vielleicht auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten bewältigt? Woraus kannst du vielleicht Stärke ziehen? Welche Erfahrungen machen dich tatsächlich auch stärker? Aber auch frage dich doch mal, wo kannst du vielleicht auch positiverweise etwas vorleben? Wo kannst du auch andere Menschen ermutigen, für sich einen relevanten Schritt zu nehmen, sich Raum zu nehmen, vielleicht für Reflexion, für eigene Weiterentwicklung, um auch da dieses Vertrauen und diese Selbstwirksamkeit aufzubauen? Wenn dir die Folge mit Eva gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du Lust hast, unsere Arbeit darüber hinaus ein bisschen zu unterstützen, dann bewerte sie sehr, sehr gerne. Und wenn du Lust hast, unsere Arbeit darüber hinaus zu unterstützen, schenk uns sehr, sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und hilft einfach dabei, dass genau diese Gedanken noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Leadership-Trainings, vielleicht einer Podcast-Kooperation oder einer Teamentwicklung, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Möglichkeiten, wie du direkt mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.